Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße euch zu Focus Europa, dem Infomagazin, das Radio Dreieckland von Montag bis Freitag produziert. Am Mikro und verantwortlich für die heutige Sendung vom 28. August 2013 ist Caro. Und wir beschäftigen uns heute mit folgenden Themen. Wir haben ein Interview mit Franziska Brandner, und zwar darüber, was der Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten des Europaparlaments heute über Ägypten besprochen hat. Und außerdem geht es um ein Sommercamp in Wietze, welches den Titel Wir haben die Agrarindustrie satt trägt. Und da hören wir jetzt gerade mal kurz rein.
Ja, in Wietze steht der größte Hühnerschlachthof Europas. Da können bis zu 430.000 Hühner am Tag geschlachtet werden. Das sind 7 Hühner pro Sekunde. Und diese unglaubliche Zahl kann man sich kaum vorstellen, aber in Wietze ist das Realität. Die Agrarindustrie ist da also direkt sichtbar. Und deswegen wollen wir zu diesem Ort gehen und sichtbar machen, wie groß der Protest gegen die Agrarindustrie jetzt in Deutschland schon geworden ist. Und deswegen mit tausenden Menschen diesen Schlachthof umzingeln.
Es geht also um Proteste gegen einen Hühnerschlachthof. Ja, das erwartet euch an Beiträgen. Und wie immer zuerst die Focus Europa Nachrichten vom heutigen Donnerstag, den 28. August 2013. Und dazwischen hören wir GEMA-freie Musik. Ich wünsche euch viel Spaß in der nächsten halben Stunde mit dem Focus Europa Magazin.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Hallo und herzlich willkommen zu den Focus Europa Nachrichten am Mittwoch, den 28. August.
Irisches Gericht wirkt das Europe vs. Facebook-Verfahren ab. Der Klage von Wiener Studierenden gegen den amerikanischen Internetgiganten Facebook droht ein ähnliches Schicksal wie der unbearbeiteten Beschwerde gegen Prism. Das Gericht weigert sich ohne Begründung, das Verfahren anzunehmen. Im Fall von Prism haben sich die KlägerInnen entschlossen, diesen Rechtsmissbrauch durch die Behörden von dem irischen High Court durch eine gerichtliche Überprüfung zu bekämpfen. Die erste Klage wird eingebracht, sobald der Gerichtshof im Oktober seine Sommerpause beendet. Nun zwingen die irischen Datenschutzbehörden die Kläger, einen Antrag auf eine formelle Entscheidung zu machen, sonst wird einfach ohne Antrag entschieden. Zur Begründung wird aufgeführt, dass die Klägerinnen mit dem Verfahren an der Reputation der Behörden kratzen würden. Obwohl sie dieser Auflage entsprechen müssen, haben die Kläger bereits angekündigt, eine zweite Klage einzubringen, welche darauf abzielt, die irische Datenschutzbehörde zu zwingen, ein ordentliches Verfahren durchzuführen. Facebook hat in Irland seinen Sitz wegen der attraktiven Steuergesetzgebung.
Die Vorbereitungen für einen Militärschlag in Syrien laufen auf Hochtouren. Die USA, Großbritannien und Frankreich sind weiter auf der Suche nach Verbündeten für den immer wahrscheinlich werdenden Einsatz gegen das Assad-Regime. Das britische Parlament wird voraussichtlich morgen über einen Eingriff entscheiden. Die US-Militär sind laut Medienberichten bereits in Alarmbereitschaft und warten nur noch auf das offizielle Feuer frei. Dass es einen Einsatz geben wird, gilt somit offensichtlich als praktisch beschlossen. Es stellt sich nur noch die Frage nach dem Wie. Der EU-Parlamentspräsident Martin Schulz forderte auf Twitter: Kein überstürztes Eingreifen in Syrien. Die internationale Gemeinschaft muss gemeinsam handeln, auf Basis des Berichts der UN-Inspektoren. Diese haben heute ihre Arbeit, den Schuldigen des Giftgasangriffs zu ermitteln, wieder aufgenommen. Außerdem tagt am heutigen Mittwoch die NATO mit einer Sondersitzung in Brüssel und auch der UN-Sicherheitsrat hat eine Versammlung ausgerufen. Gemäß der Äußerungen von Außenminister Westerwelle werde auch Deutschland zu Konsequenzen greifen, falls sich die allgemeinen Befürchtungen über den Chemiewaffeneinsatz bewahrheiten.
Diskriminierung in der Europäischen Union noch immer weit verbreitet. Wie Europabarometer-Umfragen aus dem Jahr 2012 belegen, wird Diskriminierung in den EU-Mitgliedstaaten nach wie vor als weit verbreitet angesehen. Die 3 am häufigsten wahrgenommenen Gründe für Diskriminierung sind die ethische Herkunft, die 56% der Befragten nannten, vor Behinderung und sexueller Ausrichtung, die von 46% der Befragten angegeben wurden. Knapp 1/5 der Europäer, rund 17%, gibt 2012 an, persönliche Erfahrungen mit Diskriminierung oder Belästigung gemacht zu haben. Genau doppelt so viele, also 34% der Befragten, gaben an, in den letzten 12 Monaten Zeuge von Diskriminierung geworden beziehungsweise davon gehört zu haben, wie jemand diskriminiert oder belästigt wurde. Insbesondere Menschen über 55 Jahren sehen sich durch die Wirtschaftskrise zusätzlicher Diskriminierung bei der Arbeitssuche ausgesetzt. Andererseits herrscht aber in vielen Regionen Europas eine grassierende Jugendarbeitslosigkeit.
Streit um Subventionsmilliarden in der Landwirtschaft. Am heutigen Mittwoch beginnt in Würzburg die Agrarministerkonferenz, die über die Umsetzung der gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union in Deutschland befasst. Das wichtigste Thema dabei ist die Verteilung der Subventionen. Die 5 grünen Agrarminister fordern mehr Geld für umweltpolitische Maßnahmen. Die süddeutschen Länder eine stärkere Förderung kleiner Betriebe. Die Agrarministerkonferenz, zu der am morgigen Donnerstag auch die Minister stoßen, wird von zahlreichen Aktionen von Bauernorganisationen begleitet. In Niedersachsen beginnt parallel zur Agrarministerkonferenz ein Protestcamp gegen Europas größte Hühnchenschlachtanlage. Dazu Astrid Golz von Campact.
Ja, in Wietze steht der größte Hühnerschlachthof Europas. Da können bis zu 430.000 Hühner am Tag geschlachtet werden. Das sind 7 Hühner pro Sekunde. Und diese unglaubliche Zahl kann man sich kaum vorstellen, aber in Wietze ist das Realität. Die Agrarindustrie ist da also direkt sichtbar. Und deswegen wollen wir zu diesem Ort gehen und sichtbar machen, wie groß der Protest gegen die Agrarindustrie jetzt in Deutschland schon geworden ist. Und deswegen mit tausenden Menschen diesen Schlachthof umzingeln.
Gerade erst eingetreten und schon Ärger. Nur 3 Tage vor dem EU-Beitritt am 1. Juli 2013 beschloss das kroatische Parlament ein Gesetz, das Kroatien nur in der EU gesuchte Verdächtige ausliefern muss, wenn die ihnen vorgeworfenen Taten nach 2002 begangen wurden. Dieses als Lex Perković bekannte Gesetz erlaubt es dem pensionierten Geheimdienstoffizier Josip Perković, sich weiterhin unbehelligt in Zagreb zu bewegen. Für Perković läuft seit 2009 ein Auslieferungsverfahren von Deutschland, weil er verdächtigt wird, 1983 den Dissidenten Stepjan Djurković ermordet zu haben. Die EU-Kommission räumt Kroatien eine Frist bis zum 23. August ein, um das umstrittene Gesetz zu ändern. Wie Redingsprecherin Andreeva gegenüber dem Standard berichtet, könnte die EU-Kommission bereits am 4. September über Sanktionen gegen das jüngste EU-Mitglied Kroatien beraten, falls Zagreb auch weiterhin nicht einlenken will. Und das waren die Fokus Europa-Nachrichten vom heutigen 28. August 2013.
Fokus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Musik von Capella na Dobrigie. Und wir kommen jetzt zu unserem ersten Beitrag. Morgen beginnt nämlich in Wietze das Sommercamp mit dem Titel Wir haben Agrarindustrie satt. Und deswegen hat Fabian mit Astrid Golz von Campact über das Protestcamp in Wietze, in Niedersachsen übrigens, gesprochen.
Wieso findet denn dieses Camp in Wietze statt? Was gibt es denn dort, wogegen es sich lohnt zu protestieren?
Ja, in Wietze steht der größte Hühnerschlachthof Europas. Da können bis zu 430.000 Hühner am Tag geschlachtet werden. Das sind 7 Hühner pro Sekunde. Und diese unglaubliche Zahl kann man sich kaum vorstellen, aber in Wietze ist das Realität. Die Agrarindustrie ist da also direkt sichtbar. Und deswegen wollen wir zu diesem Ort gehen und sichtbar machen, wie groß der Protest gegen die Agrarindustrie jetzt in Deutschland schon geworden ist und deswegen mit tausenden Menschen diesen Schlachthof umzingeln.
Und dieser Schlachthof ist noch nicht wirklich alt. Also ich kann mich noch an Bauplatzbesetzungen erinnern. Kannst du kurz erzählen, wie sich das bisher entwickelt hat?
Ja, genau. Also es gab große Proteste gegen den Schlachthof. Es gab eine Besetzung. Es gab in der Bevölkerung auch große Debatten. Der Schlachthof wurde trotzdem gebaut und ist jetzt seit 2011 in Betrieb. Und er ist jetzt noch nicht ganz ausgelastet, sondern nur zur Hälfte. Und es sollen jetzt in der nächsten Zeit auch noch weitere Ställe, zwar bis zu 200 neue Ställe noch gebaut werden, um dann eben immer genügend Hühnchen anzukarren, die dann dort geschlachtet werden können. Und der Widerstand ist aber ungebrochen. Es gibt eine Bürgerinitiative dort mit mehreren hundert Mitgliedern, die auch sehr aktiv sind und versuchen immer noch gegen neue Ställe und für eine andere Landwirtschaftspolitik dort aktiv zu sein vor Ort.
Also das sind ja so ein bisschen zwei Elemente. Ich denke, da sind sicherlich auch einige Leute dabei, die mit ein Problem tatsächlich haben mit dem Töten von Tieren. Dann gibt es wahrscheinlich die Leute, die Probleme haben mit dem Ausmaß der Fabrik. Aber ist es denn so, dass jetzt diese Ställe direkt für diesen Schlachthof gebaut werden? Also auch von den Menschen, Firmen, die den Schlachthof
machen? Ja, genau. Also das ist halt eine Firma, in dem Falle Rotkötter. Und das ist ein Rotkötter-Schlachthof. Und dafür werden dann auch Rotkötter-Ställe gebaut sozusagen. Die Bauern, die dann dort das Mastvieh heranzüchten, die sind dann unter Vertrag bei Rotkötter und liefern.
Und vielleicht kommen wir jetzt mal zu der Aktion. Es ist ein Sommercamp, das 3 Tage lang dauert. Wie habt ihr das so euch zeitlich vorgestellt? Was passiert während diesen 3 Tagen?
Ja, es gibt jede Menge Workshops. Es ist auch so ein Mitmachcamp. Es sind alle aufgerufen, was beizutragen und mitzuhelfen auf dem Camp. Es haben sich schon über 100 Leute angemeldet, die kommen wollen. Und letztendlich geht es da um einen Austausch, um das Thema Landwirtschaft, um das Thema Essen. Es gibt eine Disco-Soup, eine gemeinsame Kochaktion, Tanzen, Musik und jede Menge Möglichkeit, sich mal mit Gleichgesinnten zu treffen und sich auszutauschen.
Es sind ja auch zahlreiche Workshops vorbereitet. Hast du da vielleicht jetzt schon deinen Favoriten rausgepickt oder kannst du uns da ein paar Highlights nennen?
Am Samstagvormittag, da ist nämlich noch ein agrarpolitisches Bauernfrühstück. Da werden mehrere Bauern aus der Region dabei sein und sogar der Landwirtschaftsminister, der neue aus Niedersachsen, der Christian Meyer von den Grünen. Und die werden sich dort eine Debatte liefern mit den Camp-Teilnehmern. Das wird bestimmt auch interessant. Und danach geht es dann ab zur Menschenkette.
Zur Menschenkette, ist Menschenkette gleich Demo oder sind das zwei unterschiedliche Aktionen?
Das ist eigentlich die gleiche Aktion. Also es startet dann eine Kundgebung am Samstag um 13 Uhr und von dort, von der Kundgebung, ziehen die Leute in einem großen Demozug direkt vor den Schlachthof und dann umzingeln wir den gesamten Schlachthof mit einer Menschenkette.
Wir haben jetzt schon gehört, also du bist ja wie gesagt von Campact. Wir wollten mit jemandem von der Kampagne Meine Landwirtschaft sprechen. Was für Akteure tragen denn diesen Protest noch? Wer ist daran beteiligt?
Ja, das ist ein ganz großes, breites Bündnis von Organisationen. Da sind Bauernorganisationen dabei, wie die ABL, das Agrarbündnis Niedersachsen. Dann Organisationen, die direkt versuchen, was gegen diese Massentierhaltungsstelle zu machen, die zum Beispiel Bauernhöfe statt Agrarfabriken. Dann sind auch Umweltorganisationen dabei, wie der BUND oder Tierrechtsorganisationen wie Profi. Ja, genau.
Und was sind jetzt bisher so die konkreten Forderungen? Ich meine, darüber werdet ihr sicherlich auch noch sprechen, aber geht es mehr darum, jetzt wieder die Reform der EU-Subventionen ist ja mittlerweile schon eigentlich durch, muss nur noch bestätigt werden im Parlament. Aber was sind so die konkreten Forderungen? Soll dieser eine Schlachthof jetzt einfach geschlossen werden oder soll es bessere Tierschutzbestimmungen geben? Oder was ist der springende Punkt im Moment?
Es geht wirklich über den einen Schlachthof hinaus. Also es geht uns darum, dass dieser Schlachthof, der größte Europas, ein Symbol ist für eine verfehlte Landwirtschaftspolitik. Und wir rufen die Bundesregierung auf, diese Politik zu ändern und da halt dann verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel, dass der Antibiotikaeinsatz in der Tierhaltung minimiert wird, dass auch die Arbeitsverhältnisse in der Agrarindustrie Standards entsprechen müssen, die sich im Moment nicht tun, dass es gesundes und faires regionales Essen geben muss für alle und dass auch Gentechnik nicht in den Lebens- und Futtermitteln drin sein soll.
Okay,
mindestens eine Kennzeichnung oder halt ein Gleichungsverbot. Also da gibt es auch dann natürlich ein Spektrum, was die einzelnen Organisationen dann fordern. Aber das, worauf wir uns im Bündnis geeinigt haben, sind eben so allgemeine Forderungen, die eine neue Bundesregierung umsetzen könnte, direkt eine andere Agrarpolitik zu machen. Und das ist der Ansatzpunkt dieses großen Bündnisses, was dort am Samstag demonstrieren wird.
Wer sich mit diesen Forderungen schon identifizieren kann oder zumindest Interesse an diesen Forderungen hat, kann sich auf www.wir-haben-s-satt.de mehr Informationen zum Camp holen und findet dort auch Anfahrt und so weiter. Ich sag mal vielen Dank an Astrid für das Interview und viel Glück, viel Spaß und auch Sonnenschein für das Camp.
Ja, danke schön.
Tschüss.
Tschüss.
In der letzten Woche gab es in Ägypten massive Gewalt durch die Militärregierung. Am Mittwoch, also vor einer Woche, hatten dann die EU-Außenministerien Ministerinnen gefordert, die Waffenlieferung insgesamt einzustellen. Heute hat sich der Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten im Europaparlament damit beschäftigt. Allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und dazu hören wir jetzt ein Interview mit der Europaabgeordneten Franziska Brandner, die außenpolitische Sprecherin der Fraktion der Grünen im Europaparlament ist. Heute gab es im Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten eine Aussprache über den Standpunkt der EU in Bezug auf die aktuelle Entwicklung in Ägypten. Erstmal, bevor wir zu den Inhalten kommen, ganz kurz, warum fand es denn unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt?
Das ist immer eine heikle Abwägung, ob ein Ausschuss öffentlich tagt oder nicht. Heute war sowohl Ägypten als auch Syrien auf der Tagesordnung. Und häufig ist es ja so, dass manche Informationen sehr sensibel sind und die Abgeordneten sie aber natürlich trotzdem auch offen diskutieren müssen. Die Entscheidung hat der Ausschussvorsitzende getroffen. Wie gesagt, dass manchmal ist es notwendig. Ich glaube, Ägypten alleine wäre wahrscheinlich nicht unter Ausschuss der Öffentlichkeit gewesen. Syrien ist natürlich gerade nochmal sehr brennend.
Und zu welchen Ergebnissen sind Sie denn gekommen heute Morgen?
Zu Ergebnissen leider noch nicht wirklich. Es sind natürlich immer noch viele Fragezeichen im Raum. Wie Sie vielleicht wissen, hatte die EU ja letzte Woche beschlossen, auch die Hilfsprogramme für Ägypten auf den Prüfstand zu stellen. Ich hoffe natürlich, dass das auch wirklich jetzt passiert. Andererseits ist klar, dass Syrien Ägypten schon wieder fast komplett aus den Köpfen und auch aus dem Arbeitsleben natürlich gedrängt hat. Andererseits in Ägypten die Uhren ja auch nicht stehen bleiben, sondern sich weiterdrehen. Und ich einfach wirklich hoffe, dass auch die Europäische Union dort jetzt trotzdem aktiv bleibt, den Vermittlungsversuch weiterführt. Und eben auch Konsequenzen aus dem letzten Beschluss der Mitgliedstaaten auch endlich in Angriff nimmt.
Ja, vielleicht gleich mal zu den Hilfsprogrammen. Da haben ja die EU-Außenministerinnen beschlossen, dass die Lieferungen von Waffen und Spezialtechnik, die zur Repression verwendet werden können, erstmal auf Eis gelegt werden. Aber dann gab es auch schon wieder Verlautbarungen, dass die auch schon bald wieder aufgenommen werden könnten, wenn sich die Situation normalisiert hat. Ja. Wie würden Sie denn das Ganze bisher bewerten?
Ich hoffe wirklich, dass die Waffenlieferungen, auch wenn es vielleicht nach einer kleinen Besserung ausschaut, nicht sofort wieder anlaufen. Ich war eh dafür, dass sie schon wesentlich früher gestoppt hätten werden müssen. Und ich hoffe, dass das eben auch in Zukunft so bleibt. Das ist einfach eine sehr volatile Situation, in die ich auf keinen Fall Waffen liefern würde. Die andere Sache ist die Hilfslieferungen. Dort, glaube ich, ist es eben wichtig, dass man sehr gut differenziert, wo man Hilfen einfriert und wo man sie weiterlaufen lässt. Also all jene Hilfen, die der Zivilgesellschaft zugutekommen, würde ich nicht einfrieren, aber eben die Wirtschaftshilfen, von denen wir wissen, dass sie auch gezielt Militärangehörigen, Militärs zugutekommen, da würde ich schon ansetzen. Und meine Befürchtung ist natürlich, dass es jetzt sich wieder etwas im Sande verläuft und dann erst nichts passiert. Das wäre natürlich wirklich ein schlechtes auch Signal.
Wie wäre dann jetzt die Rolle des Parlaments, um dann auf die EU im Gesamten einzuwirken, dass sich da was tut?
Also unsere Rolle ist natürlich jetzt eben auch nachzuhaken und sicherzustellen, dass die Beschlüsse auch umgesetzt werden, dass man weiter jetzt kritisch auch auf das schaut, was das Militär macht. Also ich denke, man muss da wirklich kritisch dabei bleiben und dass wir eben auch, sag ich mal, die etwas Aufpasser sind, dass das jetzt nicht wieder einfach unter den Tisch kehrt und man erst das nächste Mal wieder aufschreckt, wenn erst wieder Menschen sterben. Ich glaube, das ist manchmal das Risiko, dass eben häufig die Außenpolitik nur so reagiert und wir im Parlament ein etwas längeres Gedächtnis haben und auch an Themen dranbleiben, auch wenn sie vielleicht gerade nicht die hochaktuellsten in den Tageszeitungen sind.
Gab es denn da auch heute im Ausschuss Kontroversen darüber, wie man mit dieser Militärregierung dann überhaupt umgeht?
Ja, absolut. Ja, die Kontroversen sind natürlich immer darüber, wie man die einerseits die Militärs einschätzt und andererseits die Muslimbrüder, ob man eben, sag ich mal, dieses klassische Schema, was auch gerade viel in Ägypten natürlich vorangebracht wird, die Muslimbrüder sind alles Terroristen, die Militärs sind die Guten, ob man diesem Schema F, sage ich mal, folgt oder ob man eben auch wirklich von den Militärs einfordert, dass sie sich an Demokratie halten, dass sie Menschenrechte einhalten und dort einen wesentlich kritischeren Ton anschlägt. Also wir gehören zu denjenigen, die weder die Muslimbrüder in Schutz nehmen, noch deren auch Gewaltexzesse einfach laufen lassen, sondern die auch stark verurteilen, aber andererseits eben auch sehr skeptisch gegenüber dem Militär sind. Und ich bin da nicht sehr optimistisch und hoffe deswegen sehr, dass wir dort kritisch bleiben, von den Militärchefs einen demokratischen und inklusiven Prozess auch einfordern und da auch nicht eben jetzt leise werden. Aber darüber gibt es starke Diskussionen, auf welche manche wollen sich auf eine Seite schlagen. Wir pochen als Grüne immer auf einen Prozess, nicht unbedingt auf die eine oder die andere Seite, sondern sagen, all jene, die sich an Menschenrechte halten und für Demokratie einsetzen, sind eben auch Partner in diesem Transformationsprozess.
Ist im Moment ja vielleicht ein bisschen schwierig, nur mit denen zusammenzuarbeiten, die sich an Menschenrechte halten.
Die zu unterstützen zumindest, die sich an, also zu stärken. Natürlich, wenn man vermittelt, also wenn die Aufgabe der EU sein sollte, weiterhin eine Vermittlerrolle einzunehmen, dann muss man mit allen Seiten reden. Aber die Frage ist natürlich schon eben, wen man auch unterstützt. Und ich denke, dass da jene Kräfte, auch die Jungen, die 6. April-Bewegung geleitet haben, jene junge Frauen, die sich stark für Demokratie einsetzen, die gehen manchmal etwas unter in diesem ganzen Machtkampf zwischen Militär und Muslimbrüder auf der einen und auf der anderen Seite. Und da versuchen wir schon auch jene eben zu stärken, die wirklich überhaupt noch die Menschenrechte hochhalten, sich für Demokratie einsetzen, die Menschenrechtsorganisationen vor Ort. Es gibt die. Und leider gehen sie manchmal in der Debatte etwas unter.
Wenn wir uns dann so die Vermittlungsarbeit mal anschauen, also zwischen der Militärregierung und den Muslimbrüdern, wie wird denn die EU also jetzt anders vielleicht mit der Regierung umgehen nach der Gewalt in der letzten Woche? Gibt es dazu so konkrete Vereinbarungen?
Also bei der Vermittlung ist es natürlich momentan etwas in Stocken geraten. Andererseits ist Frau Ashton, glaube ich, immer noch eine der wenigen, die den Zugang hat zu den Muslimbrüdern. Und ich hoffe sehr, dass sie eben auch die Vermittlungsversuche fortsetzt. Da ist natürlich dann mit allen Seiten zu reden, ohne Rücksicht auf natürlich, was da passiert ist. Aber natürlich haben die Militäreskalationen auch dazu beigetragen, dass es wesentlich schwieriger sein wird, so eine Vermittlung auch voranzubringen. Das ist natürlich jedes Mal, macht das Vermittlungsversuche schwieriger, das ist klar. Aber auch die Gewalt der Muslimbrüder gegen Kirchen hat nicht gerade dazu beigetragen, dass es ein Vertrauensklima gibt, was sich eröffnet. Aber andererseits darf man deswegen ja nicht aufhören zu vermitteln. Und wenn es erst beim dritten Mal klappt oder beim vierten Mal, dann ist es immer noch besser, als wenn es weiter eskaliert.
Nach der Gewalt in den letzten Wochen hat zum Beispiel die Zeit hat es so bewertet, dass die Diplomatie gescheitert ist, der EU, also gegenüber Ägypten, also insbesondere der Regierung, würden Sie das auch so sehen?
Also ich glaube schon, dass die Europäische Union und aber auch die Amerikaner von den Militärs ziemlich vorgeführt wurden. Man hatte ja eben sich auf den Prozess eingelassen. Man hatte, soweit ich das zumindest weiß, hatte dann auch die Europäer und Amerikaner sogar einen Kompromiss erarbeitet zwischen Muslimbrüdern und Militärs, der dann aber in der Umsetzung sofort an einer, sag ich mal, Nichteinhaltung von einem Versprechen der Militärseite auch gescheitert ist. Deswegen glaube ich schon, dass da die Europäer und auch die Amerikaner etwas vorgeführt wurden. Und deswegen ist umso wichtiger ist, dass die Europäer jetzt eben auch gegenüber dem Militär da Konsequenzen ziehen und die auch das zu spüren lassen, was es bedeutet, wenn man eben solche Versuche auch explizit scheitern lässt. Ob deswegen jetzt die EU niemals mehr etwas zu sagen hat in Ägypten, ich glaube, dass wir mittlerweile auch einfach auf einer höheren Ebene Vermittlung brauchen, dass andere regionale Mächte mit dazukommen müssen. Am besten wäre es natürlich, wenn die Vereinten Nationen dort aktiver wären. Die EU spielt bestimmt ihre Rolle, aber alleine ist sie wahrscheinlich nicht der Akteur, der in Ägypten maßgeblich auch das Geschehen verändern kann.
Sie haben gemeint, die EU müsste da Konsequenzen ziehen da draußen. Ja. Was wäre denn so eine Konsequenz?
Zum Beispiel die Europäische Investitionsbank hat für Ägypten pro Jahr momentan 1 Milliarde an Investitionsprogrammen. Einiges von diesen Geldern geht auch in Wirtschaftssektoren, die stark Übereinschneidungen haben mit dem Militär. Also das Militär ist ja in Ägypten auch eine Wirtschaftsmacht, dem gehören auch weitreichende Sektoren des Wirtschaftslebens. Und dass man dort zum Beispiel in diesen Bereichen gezielt dann diese Hilfen auch einstellt. Das wäre eine unserer Anforderungen. Andere Anforderungen sind natürlich immer auch Einfrieren von Vermögen der aktuell Verantwortlichen im europäischen Ausland. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Und die europäischen Außenminister haben auch Frau Ashton damit beauftragt, eben die Programme auf den Prüfstand zu stellen. Ich hoffe jetzt eben, dass es auch wirklich dazu kommt. Also wir haben uns ausgesprochen gegen Kürzungen von Programmen für zum Beispiel Frauenrechtsprojekte. Das macht ja keinen Sinn, die jetzt zu kürzen. Aber eben sehr gezielt hinzuschauen, welche Gelder helfen der Regierung.
Gibt es noch irgendwas, was Sie noch gern hinzufügen würden?
Was vielleicht mir noch immer wichtig ist, wirklich auch zu sagen, dass man schauen muss, dass jetzt auch gerade, ich sag mal, die junge Generation, jener, die eben auch vor zwei Jahren den Sturz von Mubarak auch herbeigeführt haben, dass jene nicht jetzt ausgeschlossen werden von dem demokratischen Prozess. Und momentan läuft auch eine Propagandamaschine in Ägypten, die diese jungen Leute in die Ecke auch der Muslimbrüder stellt verunglimpft. Und das wäre wirklich sehr traurig, wenn man dort nochmal wieder die nächste Generation auch ausschließt und im schlimmsten Fall eben auch so stark radikalisiert, dass sie sich am politischen Leben nicht mehr beteiligen wollen.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.